Es ist schön, hier bei euch zu sein. Und ich darf aus ganzem Herzen sagen, die Heiligen von Berlin-Charlottenburg grüßen die Heiligen zu Mademühlen. Und zu mir, mein Name ist Johannes Hepp, ich bin Pastor innerhalb der Evangelischen Kirche in Berlin-Charlottenburg und bin siebenfacher Großvater und habe eine schöne große Familie, bin seit ganz, ganz vielen Jahren auf dem Weg mit Jesus, bin im Alter von 12 Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Alles, was so dazugehört, alle Höhen und Tiefen mit durchlebt, die es so gibt, von der Kinderarbeit über die Jungscharbeit. Und es gibt nichts Besseres, als mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist das, was ich in meinem Leben erlebt habe. Es gibt nichts Besseres. Aber ich möchte gar nicht so viel von mir sagen, sondern ich möchte auf das Wort Gottes kommen und ich bitte den Herrn, dass er sein Wort in unsere Herzen fallen lässt. Hesekiel, der Prophet, er hatte eine Vision während der Zeit im babylonischen Exil. Er sah in seiner Vision, also im Geiste, einen Fluss, der aus dem Tempel herausfloss, so wie es auch in der Offenbarung, die Johannes von Jesus bekam, nachzulesen ist. Und beide Visionen, die von Hesekiel und die von Johannes, liegen ungefähr 670 Jahre auseinander. Und vielleicht hat dieser Bibeltext auch etwas zu dir zu sagen, so wie es damals auch für den Hesekiel wichtig war. Dort heißt es in Hesekiel 47 ab Vers 1, dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Es ist spannend, diese Bibelstelle nachzulesen und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, dürfen Sie gerne mitblättern. Also Hesekiel 47 ab Vers 1. Nun, um welchen Mann handelte es sich hier? Der Vers 46 gibt uns darauf die Antwort. Der Mann ist der Herr. Wenn im Alten Testament das Wort Herr steht, dann ist da wohl meistens Jesus mit gemeint. Und im Johannesevangelium Kapitel 1, da lesen wir ja, dass durch ihn alles geschaffen wurde und ist und dass er der Sohn Gottes, Jesus, der Gesalbte, Jeshua, Hamashiach, von Anfang an da war. Und der Herr selbst redete hier mit Hesekiel und er führte ihn und Hesekiel ließ sich von dem Herrn, von Jesus in dieser Vision führen. Und das muss einen Grund haben und den wollen wir uns gemeinsam anschauen. Er führte also den Hesekiel an die Tempeltüre, die nach Osten ging. Und im Osten, wissen wir ja, geht die Sonne auf. Es ist das Tor der Hoffnung, es gibt einen neuen Tag, es gibt Veränderung und Hesekiel ließ sich, wie schon gesagt, vom Herrn führen. Und so lesen wir, dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Türschwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Also, aus dem großen Tor des Tempels, irgendwas ist hier angegangen, ich hoffe, das wird nicht angezeigt. Also aus dem großen Tor des Tempels vom Heiligtum und Allerheiligsten ausgehend floss Wasser hervor. Der Strom des Lebens, ein Symbol für Gottes guten Heiligen Geist, wie es in der Offenbarung in Kapitel 22 nachzulesen ist, geht eben halt vom Thron Gottes aus. Und das Wasser des Lebens, der Heilige Geist, führt uns dann zum Altar. Und der Altar ist wiederum das Symbol für das Kreuz, an dem sich Jesus selbst für unser Versagen hingab, den Preis zahlte, damit wir gerettet werden. Und das Kreuz ist der Lieblingsort vieler, vieler Christen. Und weil wir uns nur schwer von diesem Flecken entfernen können oder wollen, kommt es auch in unserem Leben kaum zu Veränderungen. Wir befinden uns eben halt in der schützenden Mauer des Tempels In Gottes Nähe, dort finden wir Vergebung, dort finden wir Liebe und Annahme von Gott. Und das ist doch schön. Da wollen wir doch gar nicht von weg. Und Gott erliebt sie und mich. Wir sündigen, wir gehen zum Altar, zum Kreuz. Wir sündigen wieder und wir gehen zum Altar, zum Kreuz und so weiter, ein ewiger Kreislauf. Über unsere Sünde wollen wir nicht reden, weil wir wollen unser Image nicht verlieren. Aber wir machen es mit uns aus, immer wieder ans Kreuz zu gehen, zum Altar zu gehen. Unter Umständen bis zu unserem Lebensende. Ich bin ein Fan von einigen Musikern, unter anderem von Whitney Houston. Whitney Houston hat ein Leben geführt auf der einen Seite als Christ und auf der anderen Seite hat sie es nicht geschafft, bestimmte Dinge loszulassen. Darüber lohnt sich alleine Predigt zu halten. Und sie sang ein tolles Lied und jeder von Ihnen kennt dieses Lied wahrscheinlich. Und es hat was mit Jesus zu tun. Und in dem Lied heißt es, dass Jesus die einzige Hoffnung für sie ist. Und doch ist sie in große Tiefen gefallen und hat ihren Kampf mit Jesus, mit Gott gehabt. Ich erinnere mich an Billy Preston, der wird Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt sein. Da ist lieber oder eher der Joe Cocker bekannt, den meisten. Joe Cocker hat ein Lied gesungen, You Are So Beautiful To Me. So richtig mit seiner tiefen, You Are So Beautiful To Me. Ja, also das ist so die Stimme von Joe Cocker, so ungefähr. Und jeder denkt, das ist ein Liebeslied, was er da singt. Und als irgendwann Joe Cocker in das Studio von Billy Preston, den niemand kennt, der ganz im Hintergrund war, der Jesus liebte, aber immer wieder in den Sumpf der Drogen fiel und den Sumpf von Alkohol fiel, als Joe Cocker eines Tages zu ihm ins Studio kam, da lag auf der einen Seite am Klavier eine offen aufgeschlagene Bibel. Und Joe Cocker fragte ihn, was singst du da für ein Lied? You are so beautiful to me. Und er sagte, das ist ein Lobpreislied für meinen Gott. Aus diesem Lied ist ein Liebeslied geworden, was fast jeder kennt. Johnny Cash, Elvis Presley, Menschen, die sich Christen nannten und waren, die christliche Lieder sangen, sie pendelten dauerhaft zwischen der Sünde und dem Verderben und der Gnade. Also sie gingen dauerhaft sozusagen zum Opferaltar, zum Kreuz. Was für einen inneren Druck müssen sie gehabt haben? Und die Bibel sagt uns, aus Gnaden seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, natürlich. Danke, Jesus. Und das ist so. Doch Gott hat noch mehr für uns. Er möchte uns verändern. Die Bibel nennt diese Veränderung Metamorphosis, Heiligung. Und sie ist ein Geschenk und sie entsteht von Gott. Wir können uns nicht heiligen. Metamorphosis entsteht von selbst. Metamorphose wie bei der Raupe und dem Schmetterling. Es entsteht von selbst. Und Gott macht die Veränderung. Er möchte uns heiligen. Er möchte uns befreien. Es ist nicht möglich, dass wir uns selbst heiligen. Wir können nur immer zum Altar gehen, gehen wieder weg und zum Altar und gehen wieder weg. Aber der Herr möchte uns befreien. Er möchte uns Flügel schenken, damit wir neues Land entdecken können. Und das entsteht nur durch diese Metamorphosis, indem wir uns ihm ausliefern. Da heißt es in der Bibel im 2. Korintherbrief, im Anschauen seines Angesichts werden wir, Metamorphosis, verwandelt in sein Bild. Ihm ähnlicher, da entsteht Heiligung. Gott hat mehr für dich. Und diese Metamorphosis ist ein Geschenk. Was muss ich tun? Lass dich von Jesus führen. Im Tempel des Gesetzes soll unser Leben eigentlich nicht enden. Obwohl es da so sicher und schön ist. Er hat dich aus Gnaden gerettet, daran rütteln wir auch nicht. Schauen wir mal, wie Ezekiel den weiteren Prozess wahrnahm und was er dann erlebte. In Vers 2 heißt es, der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs und wir gingen an der Außenmauer entlang bis nach Osten. Müssen wir uns vorstellen, der Tempel mit dem Allerheiligsten, mit dem Heiligtum davor, mit dem großen Tor. Es fließt unten am großen Tor aus der Schwelle das Wasser heraus, was von dem Thron Gottes kommt. Und es fließt an dem Opferaltar vorbei. Und dann führt der Herr den Hesekiel, er nimmt ihn, ich weiß nicht, ob er ihn an die Hand nahm, aber er führt ihn zum Nordtor hinaus. Da würde ich doch sagen, Herr, warum zum Nordtor? Komm, jetzt lass uns mal die Sonne sehen, aber nicht nach Norden. Im Norden, da ist doch nur Dreck und Schmutz. Was wollen wir denn im Norden machen, Herr? Und ich finde es interessant, dass er mit ihm nicht einfach zur Tagesordnung übergeht, sondern dass der Herr sagt, komm, wir schauen uns die Schattenseiten deines Lebens an. Wir laufen vom Nordtor in diesem äußeren engen Gang entlang bis zum Osttor. Wir sehen das ganze Ungeziefer, was da ist, in den Gängen, den Schmutz. Der Herr möchte mit uns nicht nur durch die Sonnenseiten unseres Lebens gehen, er weiß doch genau, welche Macken wir haben, welches Gemächte wir sind, sagt der Psalmist. Und er möchte mit uns gemeinsam durch die dunklen Gänge unseres Lebens gehen, nicht um uns zu quälen, sondern er möchte uns auf etwas aufmerksam machen. Ich weiß, wer du bist und dennoch liebe ich dich. Ich weiß, wer du bist und dennoch liebe ich dich. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, in Gott bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Er liebt dich, Gott ist Liebe, die Liebe in Person. Du läufst nicht mehr alleine, auch wenn du sündigst. Er kennt alles von dir. Siehe, ich bin bei dir alle Tage, auch wenn es noch so finster in deinem Leben aussieht. Er hat dir versprochen, er ist bei dir alle Tage. Aber er möchte sich mit dir und mit mir nicht nur in diesen engen, dunklen Gängen aufhalten, sondern er führt dich zum Osttor, das äußere Osttor, und sagt, schau, hier geht die Sonne auf. Und währenddem sie am Osttor steht, fließt auf der einen Seite, auf der rechten Seite von Süden her, Wasser aus der Tempelmauer, dieses Wasser des Lebens aus der Tempelmauer. Und es fließt an ihnen vorbei. Und der Herr sagt, Hesekiel, schau dir das Wasser an und jetzt laufe. Komm, wir gehen. 500 Meter heißt es hier. Lass uns Wege zusammengehen, aber nicht durch den Wüstensand. Ich weiß nicht, ob Sie in der Wüste schon mal gewesen sind und mit nackten Füßen versucht haben, über Wüstensand zu gehen. Das ist sehr unangenehm. Sie verbrennen sich die Füße und sie rennen so über den Sand drüber und hoffen, dass das ein bisschen Kühlung entsteht. Und der Herr lässt Wasser aus der Tempelmauer fließen. Was ist das Wasser? Wasser des Lebens, was ich dir geben möchte, sagte Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen. Wasser des Lebens. Es ist Gottes guter, heiliger Geist. Es ist das Zeitalter seines Geistes. Ich gehe zum Vater, ich sende euch den Heiligen Geist. Und es fließt für euch und ich rede zu euch und sage, komm, komm mit mir. Und du läufst durch dieses Wasser und es geht dir bis an die Knöchel, schreibt er hier. Erfrischung. Verbrennst dir nicht die Füße. Es ist Erfrischung für dein Leben. Du merkst, die Wege sind gut, die Wege Gottes sind angenehm für dich. Er ist mit dir durch die Schattenseiten deines Lebens gegangen. Er flüstert dir in dein Ohr und ich liebe dich trotzdem. Wie gut tut das. Aber jetzt lass uns weitergehen. Und wieder nimmt er die Messlatte und misst 500 Meter. Und er ließ mich an dieser Stelle wieder durch das Wasser gehen, bis es mir an die Knie ging. Und dann, nach weiteren 500 Metern, stand es mir bis an die Hüfte, das Wasser. Was soll das sagen? Er fordert von mir, komm immer weiter in das Wasser. Ich bin ein Freund der Ardèche. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal an der Ardèche waren in Frankreich. Ein wunderschöner Fluss, ein Gebirgsfluss, kann man wunderschön Kanu fahren und die Ardèche ist so ein sauberer Fluss und sie gehen mit den Knöcheln rein und sie merken, wenn es richtig heiß draußen ist, oh, wie angenehm ist das. Dann gehen sie bis zu den Knien rein, dann merken sie den Strom, die hat ziemliche Strömung, merken sie den Strom, der möchte sie vorwärts treiben. Gottes Geist möchte uns in Liebe vorwärts treiben. Komm, nicht umdrehen, nicht zurück ins Tempelgemäuer. auch wenn es da noch so sicher ist. Komm, ich möchte dir neues Land zeigen. Ich möchte dir neue Möglichkeiten zeigen. Ich möchte dich heiligen. Ich möchte dich verändern, dass du nicht immer mit deinen Sünden nur zu tun hast, sondern damit du endlich frei wirst. Und er führt ihn hinaus und sagt, komm weiter, bis zu den Hüften. Der Druck des Wassers wird mittlerweile immer größer. Und wenn du merkst, es geht bis zu den Hüften, dann kannst du kaum noch gegen die Strömung angehen. Ist dir kaum möglich. Wenn ich an die Adesch mich erinnere, es ist bis zu den Hüften, dann schaffst du es kaum, gegen die Strömung zu laufen. Er drückt dich sozusagen weiter in die Richtung, die Gott für dein Leben geplant hat. Jetzt aber gut, Herr. Weiter muss es nicht sein. Jetzt lass uns wieder an Ufer gehen und ausruhen. Ausgerechnet, das tut der Herr nicht und sagt, komm, nochmals 500 Meter. Bis er den Boden unter den Füßen verliert, steht es hier. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurch schwimmen. Das wollen wir als Deutsche nicht. Den Boden unter den Füßen verlieren, das wäre das Letzte, was wir eigentlich wollen. Ich muss immer noch alles im Griff haben. Ich vertraue meinem Gott, aber irgendwo muss noch alles in meinem Sinne sein. Hesekiel sah das anders. Hesekiel war gehorsam, er ging mit und er schwamm. Und dann, der Mann fragte mich, hast du das gesehen, oh Mensch? Ja gut, ich bin jetzt da am Schwimmen. Hast du das gesehen? Ja, was bringt mir das? Und er holt ihn ans Ufer zurück, so lesen wir es in Vers 6. Was soll das alles? Welchen Grund gibt es dafür, dass ich den Boden unter den Füßen verloren habe, dass ich schwimmen musste? Und er sagte, komm, setz dich. Hast du das gesehen? Komm, ich zeige dir, was geschieht, wenn du bereit bist, mir so weit zu folgen, dass du sogar den Boden unter den Füßen verlierst. Aber Jesus, du bist der Fels. Auf dich will ich mich stellen. Und er sagt, komm. Und ich rede an dieser Stelle nicht davon, dass wir unseren Verstand aufgeben. Viele denken, sie müssten dann ihren Verstand aufgeben. Nein, darum geht es nicht. Der Dialog zwischen dem Herrn und zwischen Hesekiel findet statt. Komm. Und Hesekiel entscheidet sich mit seinem Verstand, ja, ich komme. Und er geht weiter ins Wasser. Und auch wenn es unangenehm ist, er ging weiter. Und auch ich möchte weitergehen, wenn Gott mir sowas sagt. Und ich sah, in Vers 7, ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Im Urtext heißt es hier, dass ich sah, wie die Bäume entstanden sind. Was ist da passiert? Psalm 1 steht, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der ist gepflanzt, wie ein, Sie kennen alle dieses Lied, der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Er sieht diese Früchte an den Wasserbächen und ist erstaunt. Hesekiel steht mit Jesus am Ufer und der Herr zeigt ihm, was geschehen wird. Er geht noch weiter. Er zeigt ihm, wenn du meine Wege gehst, habe ich noch neues Land für dich. Schau. Der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene, dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Vers 8. Du fährst nach Israel, du reist nach Israel. Und wir waren mit unserer Gemeinde erst letztes Jahr im Oktober in Israel. Und wir haben eine Gemeinsamkeit. Ja, auch die Seite von meiner Mutter ist jüdisch. Und ich liebe Israel. Ja, ich liebe nicht unbedingt die Menschen, weil die Menschen sind so Menschen wie du und ich. Ja, also es sind ganz normale Menschen. Also man muss nicht nach Israel, man muss kein Freak sein, kein Israel-Freak sein. Ja, sondern man kann auch ganz normal mit Israel umgehen. Und aber es ist ein Land, wenn du vom Tempelberg ausgehend Richtung Totes Meer fährst, dann siehst du die Wüste Sin. Und die Wüste ist im Herbst, im Sommer und Herbst kahl. Und jetzt fließt vom Tempelberg sozusagen an dem Ölberg vorbei das Wasser aus dem Tempel Gottes runter in diesen Bereich des Toten Meeres. Bäume der Gerechtigkeit sind gewachsen. Und dann lesen wir hier, dort, wo kein Leben war vorher, dort, wo kein Leben ist, verwandelt er, dieser Strom, das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall, wo der Fluss hinkommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, sodass es darin von Tieren wimmelt, was man sich nicht vorstellen kann. Das heißt, der totes Meer, da ist kein Leben drin. Und am Ufer des Meeres, da leben dann Fischer von Engedi bis Eneglaim. Breiten sich ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben und zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll man auch in Zukunft Salz gewinnen können, wie es ja jetzt auch stattfindet. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter, wie Psalm 1, verwelken nie. Und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Das ist der Unterschied. Kommt nicht nur aus dem Boden, er kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Liebe Gemeinde, ich bin ein Mensch, der sich nach Erweckung für unser Land sehnt. Unsere Eltern haben noch für Erweckung gebetet, die Jungen wissen gar nicht mehr, was das ist. Irgendwann hat mich der Hunger so stark gepackt, dass ich eine Auszeit genommen habe und dann bin ich weltweit Erweckungsgebieten hinterhergereist oder in Erweckungsgebiete gereist, um zu sehen, ob denn Gott wirklich noch was auf der Erde tut. Es hat mich einfach interessiert. Und ich habe erlebt, wie Menschen wirklich in Scharen zum Glauben kamen. Ob ich in Kolumbien war, ob ich in den Südstaaten von den USA war, wo auch immer ich hinkam, wo gerade Erweckung im Gang war, habe ich mitbekommen, wie Menschen zum Glauben kamen. Ich kam nach Deutschland zurück und die Tränen standen mir in den Augen. Wir leben aus der Vergangenheit und wir sind froh, dass es uns so gut geht. Aber Erweckung haben wir nicht. Wo sind die Menschen, die sich noch bekehren? Tief ergriffen, vorher voller Strategien als initiativer Mensch, voller Strategien und voller Ideen, wie meine Gemeinde wachsen kann, kam ich zurück, schaute mir das Häuflein an, dort in der Lüneburger Heide damals und dachte, hier wird nie was passieren. Es ist nicht die Gemeinde in Walsrode, sondern in Schneverdingen gewesen. Hier wird nie was passieren. Aber irgendetwas ist passiert. Währenddem ich im Fluss Gottes gelaufen bin, sind Bäume gewachsen. Ich stellte mich vorne auf die Kanzel, predigte und konnte nicht mehr predigen. Ich konnte nur noch eins, bitterlich für mein Land weinen. Haben wir noch ein Herz für die Menschen in unserem Land? Vorne bin ich an der Kanzel auf die Knie gefallen und habe Gott gebeten, dass er unser Land verändert. Und ich habe in meinem Herzen gespürt, dass er sagte, was soll ich tun? Was möchtest du, dass ich tue? Ach Herr, ich wünsche mir Erweckung. Ich wünsche mir Erweckung, dass unser Gemeindehaus, wir hatten auch ein großes Gemeindehaus, dass es voll wird. Das war so meine Vorstellung. Und dann erlebten wir ein kleines Stück Erweckung. Und überlegen Sie sich gut, ob Sie für Erweckung beten. In einem Jahr tauften wir 50 Menschen in den Tod Jesu. In einem Jahr. Ich habe das nochmal erlebt. Die Gemeinde wuchs. Unser Gemeindehaus war voll. Unsere Gebetsveranstaltungen waren überfüllt jeden Montagabend bis 12:30 Uhr. Selbst die Kinder wollten daran teilnehmen. Und Gott befreite Drogenabhängige, Gott befreite Dealer, Gott befreite Menschen aus Prostitution. Die Arbeit, die dann kam, wollte keiner machen. Die Arbeit hat mich fast erschlagen. Vorsicht, wenn wir für Erweckung beten. Wir müssen den Preis dafür auch bezahlen. Aber es ist ein wertvoller Preis. Nicht nur, dass wir mehr Spender bekommen, nicht nur, dass Gemeinde wächst und dass wir stolz sein können, sondern wenn wir den Willen des Vaters tun, das ist das, was Jesus uns auch sagt, wir sollen den Willen des Vaters tun. Wenn wir das tun, nicht unseren Willen, sondern seinen Willen und dem Strom Gottes uns bewegen, dann erleben wir auch in unserem Land, wie Gott Herzen verändern kann. Und das ist das, was ich Ihnen hier auch in Mademühlen wünsche. Meine Strategien, liebe Gemeinde, haben mir nichts genützt. Meine ganzen Reisen, die ich in Deutschland gemacht habe, von einer Konferenz zur nächsten, haben mir nichts genützt. Die Veränderung kam im Strom seiner Liebe. Und wenn Sie in diesen Strom hineingehen, dann wachsen die Bäume am Ufer wie von selbst. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber Gott ist übernatürlich und er kann wirklich. Amen.